des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
Die Kriminalromanze fängt mit den Ansichten und Einsichten von einer Gauloise Bleu an. Demi Chandelier, ihren Namen erinnert an einen der bekanntesten Krimi-Autoren, und der Emmy, ihren Mann, heisst wohl nicht zufällig Raymond. Demi Chandelier also verteilt an einem feucht kalten Herbstmorgen zu Paris ihre Bussen. Sie ist eine fest angestellte Strafzettel-Tante oder, wie man sagt, eine Gauloise Bleu. Dreimal schon hat sie eine Verwarnung an einen roten R5 angepappt, der einer netten älteren Frau gehört. Sie fragt sich, was echt mit der Besitzerin los sei. Zusammen mit der Concierge Madame Villaverde entdeckt sie in der Wohnung der Parksünderin die Leiche der berühmten Schriftstellerin Brigitte Savoie. Ihr nämlich hat der rote R5 gehört. Die beiden Frauen alarmieren sofort eine gewisse zuständige Behörde. Polizei werden sonst. Mit Tatütata kommen dann schnell Tatütataren an. Amalia Villaverde und Emme Chandelier waren platt. Es verschlug ihnen glatt die Sprache. Da landete eine Männertruppe direkt von Nummer 7a, bewaffnet mit niedlichen kleinen Büchern, in denen sie hektisch herumblätterten. Das war also die Elite der Elite des Sonderkommandos, frisch aus dem Spezialtraining entlassen. Ein gewisser Kommissar Jean Bonceau war ihr ehrenwerter Chef. Dieses halbe Dutzend imitierter Kleiderschränke, ausstaffiert von Tati Rive Gauche, richtete sich erstmal aus. Schultern, Brust, Arme, Oberschenkel in Reih und Glied nicht zu vergessen. Sie tänzelten herum wie Boxer im Training. Der Kommissar sagte zu den beiden Schönen, dass er nachher wieder vorbeikäme. Jetzt hätten er und seine feine Mannschaft erstmal die traurige Pflicht zu erfüllen, Leiche sowie Beweismaterial einzusammeln. Der Gerichtsmediziner konstatierte rechtmäßig die Personenbeschädigung und ging wieder. Und die kleinen Bullen bildeten einen Kreis um die Leiche, als ob sie bei Kerzenlicht und auf Knien die Grundlagen der Kriminalistik des Polizeiinstituts auswendig lernen müssten. Sie betrachteten den stinkenden Kadaver als reines Studienobjekt. Kein Gefühl, keine Gemütserregung ließen sich in ihrem Technoflick-Blick ablesen. Denn ihre Fantasie war so erotisch wie ein Computerausdruck, nur besser gedruckt. Jean Bonco ließ schließlich die Ambulanz kommen, die Wohnung definitiv der Schriftstellerin entledigte, und begab sich mit seinen Jungs in die Portierloge. Zerstreut verhörte er Emme Chandelier und Amalia Villaverde und ließ sie ziemlich schnell wieder in Ruhe. Es schien ihm überflüssig, den großen Macker oder Hopalong Cassidy, der Mann mit den vergoldeten Colts, zu markieren, denn in den Augen dieser Wahrheitsfinder waren die Aussagen von irgendwelchen Frauen sowieso unerheblich. Dafür wandte sich der Kommissar umso freundlicher dem Journalisten zu und bestätigte, dass dies ein Mord sei und das erstochene Opfer niemand anders als Brigitte de Savoie, eine Linke.
your vibration. It's for my spiritual unification. Uh-huh. And God knows that you're my sensation. Yes, you are my main attraction. You give me all my sexual erection. We're having fun when we are in action. What a gift to give satisfaction. A gift to tell. Your vibration, uh-huh. For my spiritual unification, uh-huh. And God knows that you're my sensation. Yes, you are my main attraction. You give me all my sexual erection. We're having fun when we're in action. What a gift to give satisfaction. A gift to tell without your love. I can't be glad, so give me that.
Demis Chandelier sieht in einem Zeitungsartikel noch am gleichen Tag, dass die kleine Dame mit dem R5 eine ganz grosse Dame war. Sie hat hunderte von Büchern und Aufsätzen geschrieben. 1949 ist ihr Hauptwerk «Hexen und Dämonen» herausgekommen. Sie ist Mutter der neofeministischen Bewegung und hat auf die Frauen einen enormen Einfluss gehabt. Sie ist die lebenslängliche Gefährtin eines berühmten sensualistischen Philosophen. Die Journalisten vom Radio Montefallo und von sensationslüsternen Pariser Blättern stürzen sich auf Demi, die Finderin der Leiche. Doch die speizt einem von denen ins Gesicht. Regelrechte Beifallstürme tobten nach Emmys Wutanfall los. Zwei nette jüngere Frauen mit Sattelfrisuren schossen gleich auf sie zu. Bravo, gut gemacht, Sie haben ganz recht, dass diese Männer Bestien sind. Sie sind widerlich. In etwas ernsterem und traurigem Ton erklärten sie, dass sie auch Journalistinnen seien, aber für die neuen feministischen Zeitungen Kesse Lesbenpresse und die Fidele Klitoris. Sie seien Freundinnen von Brigitte de Savoir. Ihr Tod hätte alle Frauenbewegungen in tiefste Betrübnis gestürzt. Sie könnten es nicht fassen, wüssten nicht, was sie machen sollten. Sie war für uns alle die geistige Mutter, trotz unserer Differenzen. Für heute Abend ist ad hoc ein Plenum angesetzt in der Rue de Rennes. Wir wollen darüber diskutieren, wie wir eine schöne Frauenbeerdigung für Sie organisieren können. Wenigstens das. Kommen Sie auch? Fragte Rose Selavie, eine der Journalistinnen. So macht Demis Chandelier Bekanntschaft mit dem Feminismus und im Besonderen mit den GACS, mit der Gruppe Autonome Revolutionnaire contre l'Environnement Sexiste, mit der autonomen revolutionären Gruppe gegen sexistische Umwelt.
Say that you're
An dem Ad-Hoc-Plenum der Feministinnen trifft Demi unter anderen Frauen auch Trenet Vivien. Die aufsehenerregende Frau, die sich die beiden Journalistinnen unter den Nagel gerissen hatten, hieß Trenet Vivien. Emme starrte fasziniert auf die Kleider jener Dame. Noch nie hatte sie ein solches Überangebot an Multicolor-Klamotten gesehen. Eine Überlagerung von Seidenrock, Satin-Unterrock, transparenter Bluse, bestickter Weste, worunter man ihren freischwebenden Busen erahnen konnte. Zudem trug sie Silberschmuck zur Schau, einen breiten türkischen Gürtel, indische Halsketten und marokkanische Armreifen. Ihre Worte begleitete sie absichtlich mit expressiven Gesten wegen der flatternden Ärmel. Es klimperte bei jedem Satz. René hatte große blaue Augen unter dichten schwarzen Brauen. Ihre Haut war gebräunt und ihr Gesicht extrem lebendig. Sie sprach mit ihrem Gesicht. Wenn sie ein Wort durch eine Muskelbewegung ersetzen konnte, tat sie es. Ein Lächeln, ein Wimperzucken, ein Runzeln ihrer tiefen Stirne, ein Kräuseln der Lippen, das waren die Elemente der großen Diskurse.
Ti guardi in giro, lo sai, sei proprio l'unico ormai. Mi cammini, mi cambi, mi produci anche sogni, mi fai essere stereo. Tu mi rubi il respiro, mi prepari il terreno. Io sono solo un'idea per la tua platea. Che mi dai, ogni giorno mi fai salire sempre più in alto. Tu che mi mandi in onda, non puoi stare nell'ombra. Prima donna, non lo so, 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 non so se questo è amore. Sei a memoria, mi cuci addosso una storia. Asciugamani e cliché, sempre pronti per me, sulla tua scrivania. Tu che metti la faccia nella mia fotografia,
poi mi stampi a colori, mi rendi senza gilet, mi elettrizzi coi flash, donna rock e bignè da buttare alla stampa, tu che sbatti la sedia, sai godere nell'ombra, prima donna, non lo so, 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 non so se questo è amore.
Demi fängt an, Hexen und Dämonen von der Brigitte Savoir zu lesen und führt mit ihrem Ehemann die ersten Diskussionen über Hausarbeit. Die Feministinnen kreieren für ihre Mama eine rauschende Beerdigungsfeier auf dem Friedhof Mère-Lachaise. Es war sehr ergreifend. Ergriffenheit herrschte. Marie-France Böck, Justizministerin, ernannt durch den vom Feminismus angestachelten derzeitigen Präsidenten, war gekommen, um sich im Fernsehen sehen zu lassen. Sie nahm jede Gelegenheit wahr, sich vor, hinter oder neben dem Philosophen zu zeigen. Kommissar Banco machte sich keine großen Sorgen um sie. Seine Rolle als erster Gorilla hinderte ihn nicht daran, die Prozession zu beobachten. Mit Beunruhigung sichtete er Aimée Chandelier, die Finderin der Leiche, im Schlepptau einer Kreatur aus Traum und Asche. Was hatte diese Beamtin mit den Harpyrien des Mouvement pour la Libération des Femmes zu tun? Man musste dem ohne Verzögerung nachgehen. Polizei ist eifrig dran, die gesammelten Spuren auszuwerten. Auf dem automatischen Telefonanrufbeantworter von der ermordeten Schriftstellerin haben sie ein paar inständig flehende und drohende Anrufe von der René Vivien können ermitteln. Und so fahndet sie jetzt also nach der René. Vielleicht können sie am Festival de Savoir erhaschen, wo die Medien zu Ehren von der Brigitte veranstaltet haben. Doch René hält bei den Bullen Liné und Lacuit elegant ab. Die Vivien machte eine schnelle Kehrtwendung, übersprang ein paar hyperrealistische Skulpturen, flankte übers Treppengeländer, nahm die Rolltreppe in entgegengesetzter Richtung, besichtigte mit 80 Sachen die Ausstellung Brigitte de Savoir, ihr Leben, ihr Werk und landete dann etwas außer Atem in einem roten Fahrstuhl, der sie Bachdach Ausgangsstraße absetzte. Liné und Lacuit hatten René durch den Hold-up der anwesenden Feministinnen seit dem dritten Stock aus den Augen verloren. Wasserschläuche, die wie Fußangeln herumlagen, versperrten den Weg und plötzlich umstellte Plakattafeln bildeten ein Labyrinth. Sie waren der Meinung, dass das Aquariummuseum gar nicht klar und durchsichtig war, sondern entschieden feindselig. Die Attrappenfische darin, das waren sie selbst. Auf einmal sahen sie durch die großen Scheiben an der Fensterfront hindurch die mutmaßliche Mörderin die Piazza überqueren. Zu ihrer großen Überraschung verschwand sie in der Mauer, auf die, reines Täuschungsmanöver, ein Haus gemalt war. Warum? Wieso? Das Geheimnis würde niemals gelüftet werden. Denn wenn diese alchemistischen Hexen anfingen, durch Wände hindurchzugehen, die Zukunft aus der Springflut oder dem Sirup von Steckrüben zu lesen, in den Nationalmuseen Sabbats zu veranstalten oder in Spiegeln zu verschwinden, dann waren das Auswirkungen dieser neuen okkulten Macht der Frauen. Bonko fing schon an zu zittern, wenn er nur daran dachte. Sie schienen zu allem fähig. Film, Alchemie, Parthenogenese im Wasserbad, sollten sie auch kämpfen können? Die Polizisten beschlossen deshalb, einige Mäuschen im Salome zu stationieren, denn diese Bar diente René und ihren Kumpaninnen offensichtlich als Hauptquartier.
To feed myself, but with our devil. To feed myself, but with our devil. We'll be right back.
Die blonden Polizistinnen verhaftet in der Bar Trenet, wo sie zu einer Unterhaltung mit dem Kommissar Banco schleppt. Trenet betrachtete ihn versunken, streckte sich und streichelte abwesend und lustvoll ihre linke Schulter. Diese Bewegung einer versteckten Erotik machte Jean Banco schlagartig geil. Das war ihm schon lange nicht mehr passiert. Trenet fixierte die Schwellung seiner Hose und fing an zu lachen. Sieh mal an, Kommissar, das hättest du nicht gedacht. Was soll denn das? Du kennst doch meine Akte auswendig. Ich stehe nur auf Frauen. Dein Ding da kannst du dir an den Hut stecken. Die Schwellung schwoll ab. Banco biss die Zähne zusammen und rief Linné und Lucky, die René in eine dreckige Zelle abführten, wo sie den Rest der Nacht verbringen musste. Man musste ihre Aussagen überprüfen. Am nächsten Morgen gegen 11 stürzte René ins nächste Café. Frustig, frierend, müde und verknittert, aber mit weißer Weste und trank Kaffee, den schwarzen Aperitif. Dann ging sie nach Hause, Rue Emma Bovary, schickte Emme eine Message, um sich für das missglückte Date in Beaubourg zu entschuldigen und rief ihre wichtigsten Freundinnen an, um ihnen von dem Justizirrtum zu erzählen. Sie zogen die reizende Schlussfolgerung. Die Bullen fischten im Trüben. Um die Wahrheit zu sagen, Jean Banco hatte die Schnauze voll von Revolutionären. Er träumte von einem Frankreich voll von Pfingstrosen und anderen Rosen in Blüte, wo Männer und Tiere in glücklichem Einverständnis zusammenlebten und er nicht mehr Kommissar, sondern Gärtner wäre. Er hatte die Schnauze voll von Verhaftungen, Beschattungen, heißen Spuren, von Telefonabhören. Er hatte die Schnauze voll davon, wegen seines Jobs verachtet zu werden. Er wollte die Liebe, die es nicht mehr gab auf der Welt. Banco war ohne Zwischenstufen vom Führer bei den Pfadfindern zum Hauptinspektor in der Nähe von Roy befördert worden. Aufgrund harter Arbeit, interner Prüfungen und Berufserfahrung konnte er seine Karriere als Hauptkommissar am Quai des Orfèvres beenden. Er war ein alter Junggeselle und hatte seine unendliche Zärtlichkeit zu Pfadfindereien, Schnitzeljagden und Lagerfeuern nie allzu sehr eingestehen wollen. Seine Beziehung zu den Damen war strikt ein Teil seiner Lebenshygiene. Er transformierte die lästige Keuschheit in moralische Stärke und männliche Härte. Die Frauen, er nahm sie gar nicht wahr, nur die Männer zählten für ihn. Deshalb gingen sie ihm auf die Nerven, brachten ihn durcheinander, Brigitte de Savoir und die andere Hälfte des Himmels. Alle diese Schnepfen konnten ihm gestohlen bleiben. Die Justizministerin war auch eine von denen. Doch dann findet der Kommissar einen Drohbrief, wo die GACS, die autonome revolutionäre Gruppe gegen sexistische Umwelt, an die Brigitte Savoir geschrieben haben, weil die ihnen nicht radikal genug sind. De Bonso versucht weiter, die Täterin von dem schändlichen Mord in der Frauenbewegung zu suchen. Aber die Frauen bleiben nicht untätig. Schauen wir schnell mal in eine Versammlung von der GACS bei der René Vivien. Wenn Frau sich ein wenig weiter in das Appartement hineinwagte, tat sich ein außergewöhnliches Bad auf, in welchem die oval geformte Badewanne aus Alabaster sich je nach Laune der Badenden illuminieren ließ. Mittels eines subtilen Reglers konnte Frau alle Nuancen des Regenbogens einstellen. Zu jeder dieser Farben gab es ein passendes Badesalz oder Öl. Sobald das Bad bereitet war, wurden die Gachs eingeladen, sich hier nach ihren Besprechungen zu erfrischen, allein oder zu mehreren. Gelegenheit jedenfalls zu allerlei saffischen Vergnügungen. Die Gachs trainierten verschiedene Kampftechniken, Selbstverteidigung und Angriffsmethoden. Kleine Pfeile, Messer, Schlagstöcke und Pistolen bildeten eine nette Waffensammlung im Falle das. Sie verstanden sich als die wahren Nachkommen ihrer geistigen Großmütter, der Amazonen. René Vivien, Rose Selavi und Sylvie de la Rue Madru, die Freundin von Irène Flipporisque, bildeten den harten Kern der Gachs. Die Frauen gruppierten sich um den weiß lackierten Tisch und schlürften die Crème au Crime, einen Schweizer Absinthe, die Gaumen und Geist locker machte. Sie ermahnten sich, zur Tagesordnung überzugehen, einer ganz gewöhnlichen Tagesordnung. Was sollte Frau tun, um der manifesten Unzulänglichkeit der Flicks und des größten Frauenverächters unter den Kommissaren ein Ende zu bereiten, um die Bullenbande zu überwachen? Und sie hatten auch genug von den falschen und phallokratischen Lügenartikeln der Linkszeitung Mitteration, Mythen in Rationen, die noch immer nichts von ihren gerechten Forderungen kapiert hatte. Ob sie nicht gleich heute Abend eine kleine Aktion starten sollten? Die Gachs funktionierten entscheidungsmäßig nach der Methode Wirbelwind und Schleuderball. Mit anderen Worten, sie waren verdammt spontan. Sogleich nahmen sie ihre Sächelchen und machten sich auf zur Redaktion der Zeitung, die noch jungfräulich ihres Eindringens harrte. «Mythen in Rationen» auf Französisch «Mit Eration» kommt am nächsten Tag sehr verspätet raus. Die ehrgeizige Justizministerin Marie-France Böck möchte sich gern den Fall Brigitte de Savoie zunutze machen und ist dringend daran interessiert, dass die Untersuchung schnell abgeschlossen wird. Zu diesem Zweck probiert sie, den Innenminister einzuspannen. Der erwähnte Innere wurde zu einem großen Diner bei Marie-France eingeladen. Bei Anbruch der Nacht tigerte die Politschickeria zum großen Fressen in die überflüssige Rue des Bouches Inutiles. Altfranzösische Bedienstete, Geschirr aus Limoges, böhmisches Kristall und der übliche gehobene Trödel waren unerlässliche Requisiten für diese besseren Nagetiere. Marie-France Böck fand es pikant, den Inneren schon vorher in der Küche zu empfangen. Eine leichte Schürze aus Alençon-Spitzen im Kammerzofenstil betonte vorteilhaft ihre Taille. Marie-France legte letzte Hand an die Dekoration einer Blätterteigpastete, bevor die Köchin sie in den Backofen schob. Enerviert durch Arsène Karnickel und verwirrt durch das leicht bemehlte Dekolleté der Ministerin, trank der Innere schnell drei Gläser Rikiki, bester Jahrgang 1932, hintereinander runter. Marie-France schickte die Köchin hinaus, um mit Henri Agathe Christie unverhofft allein zu sein. Sie schubste ihn aus Versehen gegen den Kühlschrank, als sie einen imaginären Fussel von seinem Anzug schnippte. Die Rikikis, die Hitze, die Küchengerüche und der Duft von Ödipus Nummer 5, das Parfüm, in das die Dame eingetaucht war, provozierten bei Henri einen Kick im Kopf. Er kam leicht ins Schwanken, hielt sich am Tisch fest, auf dem noch einige frisch gespülte Gläser herumstanden. Die roten Lippen von Marie-France kamen näher, waren jetzt in seiner Reichweite. Krack machte die ministerielle Umarmung. Der Tisch blieb stehen, nicht so die Gläser. Auf diese Weise geschah es, dass eine taktische und rein provisorische Allianz zwischen zwei Tendenzen mit Einfluss auf die Mehrheitsfraktion durch zerbrochenes Kristallglas besiegelt wurde, was also darauf hinweist, ministerielles Fleisch ist nicht blutarm und kann schwach werden. Entspannt und angenehm plaudernd erwarteten die beiden Füchse im Boudoir die Gäste. «Und diese leidige Affäre», sagte Marie-France, «sie macht doch Fortschritte, nicht wahr? Wir haben doch positive Gesichtspunkte zu verzeichnen, oder? Man sollte die politische Bedeutung nicht unterschätzen.» Henri Agathe Christie bemerkte verärgert, dass er nicht unterschätzte und spulte sodann einen müden Diskurs über die Ineffizienz des Polizeiapparates etc. ab. Er versprach seiner Justitia, größere Sorgfalt walten zu lassen und die Unterwanderung der Frauenbewegung sogleich anzuordnen. In diesem Augenblick hätte er die österliche Wiederauferstehung von Brigitte de Savoie versprochen, wenn die Ministerin mit den einladenden Lippen es von ihm verlangt hätte.